Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Knochenjob-Podcast. Du bist auf Visite mit Klaas und Dennis, deinen beiden Osteopathie-Instanzen, die sich mal besser und mal schlechter durch die Welt der manuellen Techniken und Therapien mit dir schlagen. Lieber Klaas, ich war unterwegs als Unternehmer und als Praxisbesitzer musst du dich auch um deine Steuern kümmern. Und wie es halt so ist, im Laufe des Lebens fallen viele Rechnungen, viel Papierkram, viel Gedöns an und mir fehlte noch aus einem bestimmten Jahr ein Dokument von meinem Telekommunikationsanbieter. Oh Gott. Und über den inhaltlich dargestellten E-Mail-Kontakt kam ich nicht da dran, wo ich drankommen wollte, so dass ich mich genötigt gefühlt habe, zu einer Niederlassung zu marschieren mit meinen Unterlagen. Und das habe ich dann auch getan. Und das war auf jeden Fall mal wieder ein Erlebnis, welche Menschen und welche Umstände dir da in so einer Mobilfunkzentrale entgegentreffen. Ich hätte das Glück, direkt am Anfang die kompetenteste Person in diesem Laden zu haben. Das war eine Dame, die einzige Dame wohlgemerkt, die da arbeitete, die mir sofort sagte, ah ja, dies, das, Mickey Maus, du brauchst noch diese Nummer und diese Ziffer, damit wir das und das zurückstellen können. Wenn du diese Ziffer und diese Nummer, diesen einen Brief, wo drauf stand, den auf keinen Fall wegschmeißen. Wenn du den nicht mehr hast, musst du zur Zentrale für Sondereinstellungen düsen. Der ist dann irgendwo in der Spitaler Straße hier in Hamburg, also für mich schon ein Riesenaufwand. Ich wieder zurückgewackelt. Sofort diesen Zettel gefunden, was für ein Glück. Wieder dahin war sie gerade in der Pause und dann bin ich zu den, ich sag mal wirklich, Strolchen, die da sonst waren, gegangen. Einer gefährlicher und mehr Gangster als der andere. Und da war ich dann bei so einem Menschen, der mir die ganze Zeit sagen wollte, Digga, du brauchst die App. In der App kannst du alles regeln und zückte dann so sein privates Handy raus und zeigte mir erstmal, was diese App alles kann. Und ich dachte, ich habe gerade schon mit jemandem gesprochen, ich brauchte nur diese Nummern und dann kann ich da wieder online drauf zugreifen. Ich will das nur einmal downloaden, ich will jetzt gar nicht diese App haben. Und er so, nein, du brauchst die App. Ja, und dann standen wir da, ich wollte diese blöde App nicht haben. Er wusste nicht weiter mit dem Anliegen, was ich da von ihm wollte, und er sagte, ja, wo warst du denn gerade? Bei der Frau? Und ich so, ja, bei der Frau, ja, ich guck mal gerade, wo die ist. Dann ist er wieder weggewackelt. Und in der Zeit war sein Kollege mit getönter Sonnenbrille und so einer dicken Bling-Bling-Kette um den Hals, der die ganze Zeit an irgendwelche armen Hunde irgendwelche Handys verkauft hat und sich da blendend auskannte, welche Pixelzahl und was weiß ich, was die da alle haben, diese Produkte hatten. Und dann war jemand im Laden, der nur Englisch sprach. Und da merkte man sofort, wie auf einmal das Gangstertum sich mikromäßig klein entwickelte. Und er dann sagte, Englisch,
wieso hast du nicht mitgeholfen als Übersetzer?
Wait a minute. Was sagte er nochmal? Das ist jetzt die Punchline. In a few minutes it goes weiter oder irgendwie sowas in der Richtung. Also so ein richtig krasses Denglisch und da musste ich mich schon hart zusammenreißen. Und dann tauchte glücklicherweise wieder diese Dame auf und richtete für mich dann alles ein. Und jetzt habe ich dann wieder Zugriff auf diesen Kram und konnte den Mist dann für meine Steuern fertig machen. Und das war auf jeden Fall ein süßes Bonbon für meinen sonst immer wieder gleich ablaufenden Osteopathietag. Und das wollte ich immer ein bisschen
schön. Ja, man hat ja auch nichts Besseres zu tun, als in seiner freien Zeit hinterher zu laufen, hinter irgendwelchen Sachen. Ich warte darauf, den Politiker, der mir nochmal wieder verspricht, die Steuererklärung soll in Zukunft auf einem Bierdeckel stehen.
Ja, ja, ja.
Ja, den werde ich sofort wählen, egal ob, was auch immer.
Ja, ja, per Direktmandat.
Wurde schon öfter versprochen. Ja, genau.
Ja, ja. Ja. Welche Verrücktheiten hast du diese Woche erlebt in deiner Praxis?
Ich hatte zwei Fälle, die ich schon interessant finde, weil es auch so Fälle sind, wo ich, sag ich mal, so ein bisschen mit gehadert habe und überhaupt nicht sicher war, was ich damit anfangen sollte und einfach mal losgelegt hatte. Und ein Fall war ein etwas älterer Herr, der mit so einer seltsamen neurologischen Erkrankung da war, also eine nicht benannte, war in der Uniklinik, war in irgendwelchen Professoren-Sprechstunden und hier MRT, CT, Nervenleitgeschwindigkeit, diverse neurologische, orthopädische und auch internistische Untersuchungen, eine Muskelbiopsie hat er halt auch gemacht. Er hat halt Kontrolle über seine Muskulatur verloren, vor allen Dingen in den Beinen, immer Unsicherheiten und immer Wackelei und so weiter, aber konnte mit aller Macht nichts gefunden werden. Mhm. Und Problem war dann auch noch, dass er irgendwann auch nochmal einen Schlaganfall bekommen hatte. Okay. Ne? Zusätzlich zu dieser Geschichte nochmal oben drauf und natürlich dann stark gelitten hatte. Aber Kämpfertyp so, der hat sich da recht gut wieder berappelt damit, also von dem Schlaganfall zurück, dass man davon nicht mehr allzu viel merkt. Dennoch halt eben starke Gangunsicherheit und teilweise auf Stützen unterwegs gewesen und jetzt halt auf ein Bein zurück, auf ein Bein, auf einen so einen Handstock, ne, oldschool, opermäßig. Und auch heftige Kopfschmerzen immer wieder gehabt, also täglich und täglich ziemlich hart und auch so durch Blutungsstörungen oder so Blutdruckkrisen immer wieder. Und ich so, was soll ich denn damit anfangen? Mhm. So, ne? Okay, Kopfschmerzen, Schulter-Nackenbereich und ich dachte, was wenn nicht, was habe ich zu verlieren? Kranio rausgeholt und zwar die Schädeldachhaltung nach Sutherland. Das heißt, diesen Cranial Vault Hold, auf den mich unser Interviewpartner Holger Pelz nochmal wieder gebracht hatte, weil er in seinen Studien ja auch hauptsächlich mit diesem Cranial Vault Hold gearbeitet hat. Ne? Also diese Schädeldachhaltung, beide Hände an den Kopf, dass man mehr oder weniger mit seinen 10 Fingern fast alle Schädelknochen irgendwie so in der Hand hat. Und ich habe mich hingesetzt und einfach mal so reingespürt und mich reinsacken lassen und einfach geguckt, okay, wo sind so Elastizitäten, wo nicht, in welche Richtung geht das? Und dann bin ich indirekt so diesen Spannungen gefolgt. Also dorthin, wo es mich hingezogen hat, bin ich einfach gefolgt. Ohne jetzt irgendwie PRM oder irgendwelche Suturen oder so genau zu berücksichtigen, so einfach mit dem Flow gegangen. Und dann kam der Patient beim nächsten Mal und er meinte so, es war halt auch echt so ein alter Typ, alten Schlages, ne? Denn mussten seine Kinder überreden, dass er da mal hingeht zu dem Onkel da.
Wunderheiler.
Wunderheiler, genau. Ich hatte nämlich sein Enkelkind behandelt und das ging gut so. Und also ich sage mal, Typus nicht offen für Osteopathie, würde ich jetzt mal so sagen. So will ich meine
Klischee. Und dann mit Kranio behandelt.
Und dann mit Kranio behandelt. Ne? Ich dachte, wie gesagt, so, ne? Minus mal Minus ergibt Plus. Ja. Und der kam so rein. Ich bin echt erstaunt. Was haben sie denn da gemacht? So, das ist, ne? Er fühlte sich viel besser. Natürlich war der immer noch eingeschränkt und so. Aber er meinte, er kann besser laufen und er hat auch viel mehr Kontrolle über seine Arme. Ne? Er konnte mit den Armen halt irgendwie wieder besser sich koordinieren. Und nach dem zweiten Mal sagte er auch Kopfschmerzen echt gut. Also in den 4 Wochen seit der zweiten Behandlung nur noch so 2-mal Kopfschmerzen gehabt. Und sonst halt täglich und auch heftige Kopfschmerzen, wo teilweise die Medikamente nicht halfen. So, und ja, ich dachte, okay, was auch immer an dieser Cranial Vault Hold Nummer dran ist und was auch immer da so passiert, es hat in diesem Fall funktioniert. Und ich bin einen großen Schritt näher dran, der neue Cranial
Vault. Ja, mit Sicherheit. Drunter machen wir es auch nicht. Aber du wirst ja mit Sicherheit in deiner Einheit nicht nur diese Handhaltung gemacht haben. Da sind ja auch noch ein paar Dinge dabei gewesen wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. SSB auch noch, ne? Also halt Finger an das Occiput und die Daumen an das Sphenoid hinter den Augen so. Das auch ein bisschen indirekt ausbalanciert. Und ich habe ein bisschen Triggerbänder und SCHTP im Nacken behandelt, aber ganz easy. Und die obere BWS, weil er halt so einen übelst roten Kopf hat, ne? Also die obere BWS, TH1 bis 4 sind sympathische Versorgung des Kopfes. Da war ich auch dran. Also er hatte einen hochroten Kopf und das Dekolleté war auch hochrot. Also das, was bei Männern das Dekolleté, nicht das Klempner-Dekolleté, was man bei Männern manchmal unten sieht, sondern das auf dem Sternum.
Und zwischen diesen beiden Behandlungen, wie viel Zeit ist da vergangen?
Also es war schon ein bisschen dazwischen. Ich sag jetzt mal so 4 Wochen und zwischen zweiter und dritter Behandlung war auch so 4 bis 6 Wochen, glaube ich. Ja, also eigentlich auch nicht so gerne das, was ich so habe. Ich versuche normalerweise nach Möglichkeit zwischen den Behandlungen, gerade zwischen der ersten Behandlung, nicht so viel Zeit vergehen zu lassen, weil ich das ein bisschen blöde finde, so dieses osteopathische, ja, ja, kommen Sie mal in 6 Wochen wieder. Und bis dahin ist entweder alles wieder zurückgegangen oder es hat sich von selbst geheilt oder, ne, finde ich eigentlich ein bisschen schwierig. Mhm. Es gibt aber so Konditionen, wo das durchaus legitim ist, ne, wo man so das anschubst, so den die Prozesse im Körper und dann den Körper machen lässt und dann halt so zurücktritt und die Physiologie den Körper wieder übernehmen lässt. So, und ich glaube, in seinem Falle war das irgendwie so, was auch immer da passiert ist. Aber wie gesagt, mich hat diese neuere, etwas rationalere, aber trotzdem, sag ich mal, schöne Herangehensweise durch diese Studien von Holger Pelz und seiner Forschungsgruppe, hat mich überzeugt, dass da halt irgendwie was anderes am Werken ist. Also nicht so diese klassischen Mechanismen, über die sonst immer gesprochen wird, aber halt eben dadurch das autonome Nervensystem vielleicht angekurbelt wird und wie auch immer. Ja.
Und hast du jetzt bei der zweiten Behandlung das nochmal genauso gemacht und gab es eine Veränderung für dich? Also kannst du dich noch erinnern, wie es sich beim ersten Mal angefühlt hat und beim zweiten Mal jetzt anders? Oder ist es schwer? Also ich kann mir das vorstellen, dass es total schwer ist, weil du hast ja auch 1003 Patienten dazwischen und
Ja. Also wie gesagt, da ich halt nicht so klassisch berücksichtige, wie zum Beispiel, was klassisch wäre, ist der PRM symmetrisch, ist er stark ausgeprägt, ist er wenig ausgeprägt, da ich das nicht so sehr berücksichtigt habe, habe ich mich so ein bisschen auf mein Gefühl verlassen, auf ein Gefühl der Elastizität und wo so Spannungen sind und wo es so hingeht. Und habe ich nicht drauf geachtet, ob es sich für mich besser anfühlt. Weil da immer sehr viel Bias dabei ist, also sehr viel Verzerrung. Ich bin mir total darüber bewusst, dass ich halt gerne natürlich spüren würde, es fühlt sich besser an und so weiter. Wenn ich sowas spüre, kommuniziere ich das auch, weil das halt noch ein positives Placebo auch noch ist. Also bei den Patienten mein Eindruck, dass ich den widerspiegel und die sagen, ah okay, der Typ, der ja der angeblich der Fachmann ist, der spürt ja auch, dass es besser wird, dann wird es mir auch schon besser gehen. Für mich steht immer in erster Linie so die Patientenverbesserung. Wenn die sagen, oh, es geht mir echt besser, so subjektiv, ne? Woran immer, manchmal kann man das messen, manchmal können die das ja auch nur so subjektiv sagen, irgendwie, ich habe zwar immer noch Schmerzen, aber irgendwie geht es so besser. So. Das steht für mich eigentlich immer in erster Linie. Und an zweiter Stelle kommt dann erst so das Empfinden von außen. So.
Spannend. Ja, gut.
Ja, das widerspricht vielleicht so ein bisschen diesem osteopathischen Narrativ, ne? dass wir die Gurus sind, die so ein bisschen zap, zap, zarab machen und dann wir spüren, ist schon 50% besser geworden. Patienten geht's immer noch genauso schlecht wie vorher. Also, das finde ich nicht zielführend.
Ja, ja, absolut richtig. Und wie seid ihr jetzt nach der zweiten Behandlung auseinandergegangen? Was ist der Plan?
Ja, wir bleiben dabei. Seine Kinder müssen das für ihn regeln, so.
Terminlich,
oder? Mit einer Beeinträchtigung und so. Terminlich, ja. Und ich glaube, der hat gar kein Handy oder irgendwie sowas. Ist ja vollkommen okay. Aber solche Leute, wenn es denen hilft, die sollen ja auch Zugang zur Osteopathie
haben. Absolut.
Wir haben jetzt 3 Termine in den Büchern. Und wir werden jetzt mit einem gewissen Abstand dabei bleiben. Und der Typ ist mir ans Herz.
Es ist interessant. Ich nehme das bei mir gerade auch, weil also ich habe meine Praxis Luftlinie einen 1/2 Kilometer von der in Hamburg berühmten Elbchaussee entfernt. Und die Elbchaussee ist so eine doppelspurige Straße mit vielen alleinstehenden Häusern, wo viele Menschen mit Geld leben und auch der Altersschnitt sehr hoch ist. Und irgendeiner von diesen Menschen hatte sich in meine Praxis verirrt und dem scheine ich geholfen zu haben, weil ich jetzt mittlerweile eine Flut von älteren Menschen habe. Also wir haben bei uns relativ viel Ömkes und Öpakes jetzt da sitzen, die sich das mal angucken wollen und mal gehört haben. Es war ganz interessant und es ist auf jeden Fall gerade ein Shift in dem Patienten und mein Altersschnitt schießt jetzt gerade
nach oben. Gerissen, ja. Genau. Das war's mit jung und sportlich und sexy. Jetzt kommen auch die Älteren. Finde ich persönlich habe das schon öfter hier gesagt, ich finde das teilweise sehr inspirierend. So diese älteren Menschen, die haben vieles erlebt, die haben vieles erzählt, haben auch, sag mal, hier in Deutschland, wie sich gewisse Sachen auch oder auf der ganzen Welt politische Sachen immer wieder wiederholen und so. Wenn man so ein Beobachter der Zeit ist, dann haben die da auch einiges mitgemacht und teilweise noch Kriege und DDR und was weiß ich alles oder mal im Ausland gelebt, selbst wenn die Leute alt waren oder alt sind und vor Jahrzehnten mal im Ausland gelebt haben und so weiter. Oder warum sind die gesund alt geworden und so weiter. Das ist, ich finde das immer mal wieder inspirierend auch. Es ist eine gute Abwechslung zu, sage ich mal, zu den sonst nur gut aussehenden sportlichen Menschen, die wir sonst und erfolgreichen, die wir sonst behandeln, Dennis.
Ja, ganz interessant. Ich hatte gestern jetzt noch einen Mann in den hohen 70ern, ich glaube, der kratzt an der 80 gerade, der mir sagte, ja, er hat immer, wenn er 100 Meter geht, tut es ihm in den Waden weh und dann muss er kurz stehen bleiben und dann kann er wieder ein bisschen weitergehen. Und bei mir im Hinterkopf sofort, PAVK, Schaufensterkrankheit, Junge, du musst zum Gefäßarzt. Und sagte er aber, nee, hat er alles schon abgeklärt, alles gut, Dopplersonografie und so, war alles befundlos und auch die Lendenwirbelsäule ist per MRT gecheckt worden, sieht jetzt auch alles entsprechend okay aus. Der Arzt sagte, er wäre einfach ein bisschen steif und ich solle da mal was tun. Und dann bin ich da, habe ihm vorher gesagt, ich kann da jetzt durchaus etwas intensiver dran gehen. Das kann jetzt aber zusammen mit deinem ASS-Medikament dazu führen, dass es vielleicht den einen oder anderen blauen Fleck gibt. Und er sagte, mach mal, kein Problem, das halte ich aus, ich renne eh nicht mehr mit kurzer Hose rum. Und dann habe ich jetzt mal die Waden relativ intensiv durchgearbeitet, die Füße mobilisiert und so weiter. Und als er dann hinter in der Tür stand und sich verabschiedete, sagte er nochmal, ich fühle mich, als ob ich fliegen könnte. Das war ganz süß.
Ja, cool, gut, ne?
Ja. Nicht fliegen konnte leider ein anderer Patient von mir. Und das ist ein Fallbeispiel, was ich letzte Woche erlebt habe. Sehr eindrücklich, wie ich fand. Ein Mensch in den 40ern, würde ich mal sagen. Richtig sportlicher Typ. Trainiert, arbeitet als Personaler, glaube ich, in einer großen Firma und so weiter und so fort, pendelt immer viel im Auto hin und her. Und er hat einem Kumpel beim Ausräumen des Dachgeschosses geholfen. Und was er aber nicht wusste, ist, dass der Boden des Dachgeschosses nur mit losen Platten ausgelegt war. Also auf den Trägern des Dachgeschosses lagen nur einfach ein paar USB-Platten oder sowas in der Richtung. Und da ist er durchgefallen und wie bei Kevin allein zu Hause.
Ich wollte gerade sagen, ein Bein links, ein Bein rechts und dann am Dachbalken.
Ein Stockwerk runtergefallen, auf den Po gefallen und hat dadurch dann eine Stauchung im Rumpf erfahren und hatte mehrere Deckplatteneinbrüche in der Wirbelsäule. Also Deckplatte für die Menschen, die das jetzt vielleicht nicht kennen. Wenn wir uns den einzelnen Wirbelkörper angucken, dann ist der ungefähr wie ein Zylinder geformt und da drauf sitzt oben eine Bandscheibe, unten eine Bandscheibe und dann haben wir hinten noch einige andere Konstruktionen dran. Und diese Fläche, wo die Bandscheibe drauf sitzt, die ist durch diese Kompression einfach eingeknackst. So ein Knochen ist ja auch nicht massiv, sondern mit verschiedenen Hohlräumen versehen.
Spongiös, genau. Schwammig teilweise.
So schwammartig, damit wir möglichst leicht durchs Leben gehen. Und das ist dann in diesem Fall blöd gewesen. Das musste operativ auch wieder rekonstruiert werden, aufgefüllt werden. Soweit so gut, ist überstanden, aber er ist den Schmerz, den er dadurch entwickelt hat, nie richtig losgeworden, war oder ist schon jetzt in der Schmerztherapie bei ganz vielen Therapeuten und Kollegen gewesen und ich habe mir tatsächlich jetzt FDM-like nochmal gedacht, ich setze mich jetzt nochmal auf diesen Kerl drauf, weil das Trauma, das Muster des Traumas war so, er ist auf einem harten Untergrund aufgekommen und ist in sich zusammengesackt, gestaucht gewesen. Und die Idee ist, dass dabei Bindegewebe, Fasziengewebe sich ineinander verdrillt und aus dieser Verdrillung nicht wieder rauskommt. Das heißt, nach diesem Impact geht der Körper wieder in die Länge, aber diese Verknotung, Verdrillung bleibt. Und da kannst du jetzt massieren, ziehen, zerren, versuchen, das auseinanderzuziehen. Es wird dir aber wahrscheinlich oder in manchen Fällen nicht gelingen und er scheint so ein Typ zu sein. Und demnach habe ich mich tatsächlich, ich habe ihn auf die Bank gesetzt und ich habe mich auf seine Schultern gesetzt. Also als ob er mich Huckepack getragen hat. Und
hattest du auch so eine Reitpeitsche dann dabei, hast gesagt? Heidi, Heidi.
So eine Gerte, ja. Und bin dann, hab dann erstmal eine Zeit lang da gesessen tatsächlich und hab dann nochmal so ein bisschen Impulse in Rotation gegeben und ein bisschen drauf rumgewippt und siehe da, es machte dann klick, klick, klick und das waren glücklicherweise keine neuen Deckplatten, die da eingebrochen sind. sondern sehr wahrscheinlich dann Bindegewebe, was sich genau unter dieser erneuten Stauchung dann wieder aus dieser Verknotung lösen konnte. Und den habe ich jetzt erstmal wieder losgeschickt. Danach habe ich noch ein paar Zylinderdistorsionen und ein paar andere Themen, Zwerchfell und Co. bearbeitet und die Dura versucht, ein bisschen mobiler zu machen. Und er war ganz happy und jetzt schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall ein etwas außergewöhnlicher Fall.
Ja, auf jeden Fall. Wichtig dazu zu erwähnen, denke ich, ist, dass es sich dabei um so eine Kompressionseinfaltung handelt und dieses auf dem Rücken sitzen war schmerzfrei, nehme ich an, ne?
Ja.
Also. Ja, genau. Das ist nämlich ganz wichtig dabei zu verstehen, dass man, wenn man da mit diversen Kräften arbeitet, dass das schönerweise, interessanterweise schmerzfrei ist. Und widerspricht so ein bisschen diesem Klischee, ja, wir müssen immer Traktion machen. Traktion, Traktion, Traktion. Die Wirbelsäule trägt so viel Last und die muss immer entlastet werden, so weiter. Ja, wo wir über solche genialen Erfolge reden, speaking of, 14. bis 16. Juni diesen Jahres findet bei mir in der Praxis eine kleine Inhouse-Schulung statt, 3 Tage in Stade, FDM Kompakt, wenn ihr Bock habt, solche Sachen auch zu lernen, dann seid ihr herzlich willkommen, ihr könnt euch dort anmelden über meine Praxisseite, osteopathiepraxis-stade.de, Samstagabend wird vielleicht noch einer gegurgelt, vielleicht kommt Dennis auch noch vorbei, aber ist das nicht dein Geburtstagswoche?
Wann ist das nochmal?
14. bis 16. Juni. Nee,
ich bin am 25. erst am Start, ja.
Okay,
dann bin ich noch jung und knackig.
Mhm. Ja. Genau. Seid herzlich willkommen.
Alright.
Wo wir so bei gewissen Mythen sind. Also wir hatten ja schon mal über den Psoas-Mythos gesprochen. Da hätte ich auch noch ein Fallbeispiel, was ich vielleicht nachher noch bringe. In der Osteopathie sind wir ja sehr viel mit Mythen unterwegs. Und heutzutage ist es ja so, dass sehr viel über soziale Medien läuft. Und mein Begriff dafür, für unser Zeitalter, in dem wir uns befinden, seit 2008, 2009, 2010 oder vielleicht auch noch später, ist das Zeitalter der Verwirrung. Wir haben so viel Internet, so viel Information um uns herum. Gerade seitdem die Smartphones da sind, ist es wirklich schlimm geworden. Permanent Informationen, die auf uns reinballern. Keiner weiß mehr, was ist fake, was ist richtig, wer ist Mann, wer ist Frau, was funktioniert die Impfung, funktioniert sie nicht, was auch immer. Wir sind irgendwelche Herdentiere oder Stammestiere, wir folgen irgendwelchen Leuten, die wir toll finden, ob das gut ist oder ob das schlecht ist, so sind wir genetisch geprägt. Auf Social Media gibt es auch immer wieder sehr viel Hass und Hate und leider zu wenig Positives, wie ich finde. Und es gibt auch immer mal wieder Profile, InfluencerInnen, die sich mit der Osteopathie oder mit manueller Medizin sehr kritisch auseinandersetzen oder auch allgemein mit Mythen in der Medizin oder auch in der Physiotherapie. Ich hatte mal so ein bisschen so reingeschaut, was es da so gibt und es gibt mehrere recht berühmte Leute vielleicht oder gerade international, die sehr viele Follower haben und auch diverse kleinere, auch auf deutschem Boden, die nicht so ganz unkritisch mit der Sache einhergehen. Und ich erlebe immer wieder, dass das halt eben auch gerade bei Studentinnen zu Verwirrung führt. Die kommen dann zu mir, Klaas, wie ist denn das so? Ich habe hier was gelesen und so weiter. Ist das wirklich so? Und dann wird's schon wieder schwierig. Ne? Es gibt dann die einen Leute, die erzählen einem, das ist so. Und dann gibt es Leute, die hauen einem die Studien um die Ohren und sagen, nein, das stimmt alles nicht. Das ist so und so. Mhm. Dennis, wie gehst du mit so einer Verwirrung um? Oder bist du verwirrt oder folgst du hardliner-mäßig deinen eigenen Gedanken?
Erstmal habe ich neulich noch eine Überschrift gelesen, wir waren im Informationszeitalter und wir kommen jetzt ins Zeitalter der Geschichtenerzähler. Da wird ChatGPT und Co. auch einen Teil zu beitragen, künstliche Intelligenz. Und wie du schon sagst, man muss zunehmend aufpassen, welche Informationen man für bare Münze hält. Mittlerweile kann man... Man könnte wahrscheinlich unsere Gesichter und unsere Stimmen easy peasy faken und einen Podcast erstellen, in dem wir Quatsch erzählen und nicht immer genau das Richtige, wie wir es hier erzählen. Nein, Spaß beiseite. Genau.
Leider ist keiner an unseren Gesichtern interessiert.
Ich nehme uns da gar nicht aus. Also wir stehen ja auch für einen gewissen persönlichen osteopathischen Ansatz und einen gewissen Weg und es gibt Leute, die uns mitteilen, finde ich interessant, finde ich inspirierend. Ich ziehe mir da das Richtige raus für mich. Und es gibt Leute, die sagen, boah, was erzählt ihr da für eine Scheiße? Das könnt ihr doch nicht machen. Ihr habt eine Verantwortung und das geht nicht. Und demnach, sage ich mal, wer im Glashaus sitzt, muss vorsichtig mit seinen Steinen agieren. Mhm. Genau. Nichtsdestotrotz versuchen wir ja auch immer wieder klarzustellen, dass wir eine Diskussionsgrundlage bieten und nicht den Anspruch haben, Entschuldigung, nicht den Anspruch haben, immer vollkommen hundertprozentig ins Schwarze zu treffen. Das können wir in der Osteopathie auch gar nicht, weil es überhaupt gar keinen, es gibt eigentlich quasi kaum eine allgemeine Gültigkeit. Das, was bei dem einen Menschen funktioniert, funktioniert beim anderen nicht. Es gibt tausend verschiedene Einflussfaktoren und in diesem Spannungsfeld versuchen wir ja einfach nur einen Impuls zu geben. Ich selber schaue mir so osteopathiekritische Sachen durchaus mal an, wenn die mir so vor die Füße fallen. Ich suche das jetzt aber nicht explizit. Ich amüsiere mich eher darüber. Also das Schöne ist ja, wenn du so ein bisschen eigene Erfahrungen gesammelt hast und dir ein eigenes Weltbild in deiner Therapiebranche aufgebaut hast, dann kann dich da so viel eigentlich nicht erschüttern. Am Ende muss ich das Gefühl haben, dass ich mit meinen Dingen den Menschen, die zu mir kommen, ein wenig helfen können. Und solange die Menschen dann wieder weggehen und auch das Gefühl haben, dass das der richtige Weg war, bin ich jetzt erstmal davon überzeugt, dass das in Ordnung ist. Und diese ganzen Hater, die über allgemeingültige Themen immer so drüber dreschen und sagen, das und diese Technik auf gar keinen Fall und diese Studie hat gezeigt und jetzt darf niemand mehr X oder Y machen, finde ich alles total angreifbar und total schwierig.
Ja. Ich stimme dir teilweise zu. Manche Sachen finde ich aber auch sehr gut, weil es halt dazu führt, sich selbst auch zu reflektieren, so diverse Glaubenssätze oder Herangehensweisen. Wenn wir jetzt mal ein paar Beispiele nehmen und ein Beispiel, was jetzt aktuell sehr viel oder nicht aktuell, aber was sehr typisch dafür ist, ist so die Körperhaltung. Ja? Du machst YouTube auf, du machst irgendwie Instagram auf oder so und es gibt diverse Profile oder diverse Influencer, die zeigen, ja, mach Haltung, diese Haltung ist schwierig, mach diese eine Übung, dann fixst du schnell diese Haltung. Ja. Also fixen, ne? Also ja. Schnell, ja. Eine schnelle Lösung für so komplexe Probleme. Da gibt es jede Menge von. Und dann gibt es sehr viele Leute, die dann halt sagen, Haltung ist egal, ne? Und teilweise muss man auch sagen, die Studienlage, gerade auch zum Thema Nackenbeschwerden und Handyüberdosis, das wundert mich auch mal wieder, dass es da kaum Zusammenhänge gibt. Also die meisten Studien, da habe ich auch selber diverse gelesen, zeigen, es ist egal, wie viele Stunden du mit deinem krummen Nacken nach vorne auf dein Handy guckst, du hast nicht mehr oder nicht weniger Nackenschmerzen als andere. Klingt erstmal für mich seltsam so, weil ich davon ausgegangen wäre, dass das einen gewissen Einfluss hat und ich selber auch schon mal Nackenschmerzen nach einer zu langen Handyparade hatte. Aber das Thema Haltung, Kyphose, Lordose, also Rundrücken, Hohlkreuz, Beinlängendifferenz, das ist ganz schwierig, da auf irgendwelche Studien zu stoßen, die zeigen, ja, es hat tatsächlich einen Unterschied. Und die meisten sogenannten Abweichungen von der sogenannten idealen Haltung sind relativ unrelevant. Ja? Und ein Teilaspekt, je nachdem, so welcher osteopathischen Schule du anhängst, ist ja auch eben diese Haltung, ne? Dass in einigen osteopathischen Untersuchungen, gerade bei der Inspektion oder Beinlängendifferenz, da wird ja extrem drauf rumgeritten teilweise, ne? Und dann heißt es, okay, Beckenschiefstand, ja, Klischee, ne? Patient geht zum Osteopathen, kriegt hinterher gesagt, du hast einen Beckenschiefstand. Oder zumindest ist das, was die Leute halt noch im Kopf behalten. Der hat tausend Sachen gemacht, aber hauptsächlich habe ich einen Beckenschiefstand. Und teilweise wird er ja dann sehr drauf rumgeritten und versucht, das zu behandeln und dann gesagt, okay, du hast einen Beckenschiefstand, dadurch ist deine Schulter auf der anderen Seite hoch und dadurch hast du Kopfschmerzen. Oder dadurch läuft dein Knie ein bisschen nach innen und dadurch hast du Schmerzen im großen Zeh. Es ist nicht so, dass ich nicht schon einige Patienten genauso auch behandelt habe und der Überzeugung bin, dass es in einigen Fällen genau so war. Die Studienlage, die halt ganz viele Menschen immer über einen Kamm schert, sieht da halt so aus, dass das in den meisten Fällen halt ziemlich irrelevant ist und es da keinen kausalen Zusammenhang gibt zwischen einer Abweichung von der Norm und Beschwerden.
Deswegen bin ich auch kein großer Fan von Osteopathie und Wissenschaft. Das kann ich nochmal unterstreichen.
Ja, okay.
Wie eine Studie knetet der Mutti nicht die Hexe aus dem Rücken.
Lieschen Müller, die bei uns auf der Bank liegt, hilft diese Studie nicht.
So.
Vielleicht schon, vielleicht aber doch schon. Also vielleicht, wenn wir halt irgendwie sagen, okay, wenn wir uns jetzt irgendwie darauf versteifen würden, ja, wir müssen jetzt hier die Beinlängendifferenz bei der alten Oma hier unbedingt korrigieren, weil das ihr Problem ist. Und stattdessen würden wir vielleicht anderweitig arbeiten oder so. Ihr sagen, sie sollte mal mit dem Kreuzheben langsamer anfangen, damit das ihre Rückenschmerzen besser macht. Vielleicht hätte ihr das mehr geholfen.
Ja, es ist immer wieder eine Frage der Kommunikation. Ich glaube, Kommunikation ist in unserer Arbeit ein absoluter Schlüssel. Und auch das, was die Menschen, die kein Verständnis von Medizin haben, suchen und wo sie auch häufig bei Kolleginnen und Kollegen auch aus der Schulmedizin einfach frustriert weggehen, weil sie gar nicht genau verstehen, was los ist, beziehungsweise irgendwelche Sachen an den Kopf geworfen bekommen und dann damit durchs Leben gehen. Ich hatte das jetzt auf einer Fortbildung nochmal. Es gibt ja zum Beispiel bei Multipler Sklerose verschiedene Formen. Es gibt einmal die Form, da hast du einen Schub irgendwann in deinem Leben und dann nie wieder irgendeine MS-Reaktion oder nie wieder einen weiteren Schub oder sowas. Aber die Leute bekommen dann erstmal zu hören, du hast Multiple Sklerose, und die gehen dann mit diesem Mindset sozusagen durchs Leben, führen aber eigentlich ein komplett problemfreies Leben, haben aber immer wieder, halten sich in manchen Bereichen dann immer wieder zurück oder schieben immer wieder alles auf diese eine Thematik. Und klar ist dieser temporäre Impact war der Multiple Sklerose geschuldet, aber man muss da dann auch irgendwie vorsichtig sein, womit man die Leute wieder in den Dschungel schickt, und kann auch sagen, wir warten jetzt mal ab und wie sich das bei dir weiterentwickelt. Das war jetzt ein Schub und vielleicht war es das jetzt für dich, und das fände ich irgendwie eleganter in diesem Zusammenhang. Und ähnlich wie du sagst, mit der Beinlängendifferenz oder Beckenschiefstand oder wie auch immer, das nehmen die Leute natürlich mit, weil sie das verstehen auch. Ah ja, mein Becken ist krumm und deswegen ist mein Bein schief und deswegen muss ich jetzt so durchs Leben gehen. Ich versuche da immer sofort hinterher zu schieben, dass ich davon ausgehe, dass das ein funktionelles Problem ist und dass es ein derzeitiger Ausdruck der Thematik im Körper ist und dass man das gegebenenfalls beeinflussen und wieder verändern kann. Und damit habe ich auf der einen Seite aufgeklärt, dass gerade irgendwas nicht so gerade ist. Zum anderen habe ich aber auch gesagt, das muss jetzt nicht für immer so bleiben. Und ja, und demnach sehe ich das auch mit...
Bist du schön fein raus,
mit diesen Social-Media-Sachen eher immer amüsiert. Das ist so ein bisschen dieser Liebscher-und-Bracht-Style. Mach diese drei einfachen Übungen, du wirst nie wieder Knieschmerzen haben. Da können wir ja eigentlich nur müde lächeln. Aber die Leute suchen nach einfachen, verständlichen Antworten. Und da, wo sie die bekommen, da rennen sie natürlich auch gerne hin, weil sie das Gefühl haben, da fühlen sie sich verstanden, abgeholt und können dann damit leben und arbeiten. Und somit wird es gab es vor unserem Leben schon, es wird es auch nach unserem Ableben geben. Es gibt immer Gebäsche und es gibt immer Meinungen und es gibt immer diejenigen, die sagen, die Haltung ist es und du musst hieran arbeiten, du musst da was tun und so weiter und so fort. Ich versuche mich da jetzt gar nicht so stark zu positionieren, obwohl ich das vielleicht manchmal hier in dem Podcast auch so tue, unbewusst. Ich habe schon eine Meinung und ich habe auch schon das Gefühl, irgendwie den Leuten Ratschläge geben zu können, wie sie aus ihren Situationen rausgeben. Aber ich würde niemals sagen, dass ich irgendwas komplett verstanden habe und dass es auf jeden Fall so oder so getan werden muss.
Ja, genau. Wenn man nämlich sonst so dieser wissenschaftlichen Hardliner-Art so frönen würde, dann würde man ja auch teilweise in so einen Nihilismus verfallen, dass man halt irgendwie alles negiert, ne? Es gibt dafür keine Evidenz, hierfür keine Evidenz und so. Und dass man dann hinterher sagt, okay, pff, was bleibt mir denn noch übrig? Da bleibt mir eigentlich kaum noch was übrig. Oder man sagt halt, alles, was ich mache, gerade mit Hand auflegen, ist vielleicht Placebo. Das ist einfach die Zuwendung, die wir unseren Patienten schenken, dass die halt einfach hilft so. Und das war eine ganze Zeit lang in der Kritik, also auch die gesamte manuelle Medizin, manuelle Therapie ist auch sehr ins Kreuzfeuer geraten. Es gab immer diesen schönen Hashtag Manual Therapy Sucks, also manuelle Therapie ist für den Arsch so ungefähr. Da hat sich einiges formiert, weil es die Zuverlässigkeit der Untersuchung nicht gibt. Es wirkt, aber es wirkt nicht unbedingt besser, wenn man eine Scheinbehandlung macht. Und das kannst du noch weiter fortführen. Also, und da denke ich halt immer, und da wurde dann von einigen Leuten halt gefordert, okay, lass das mit der manuellen Behandlung sein. Die Leute sollen wieder in die Aktivität zurück, in die Proaktivität so. Wo ich jetzt persönlich finde, das schließt sich ja nicht aus. Wir können die Leute ja mit unserer Nische, die wir für uns gefunden haben, so, das ist ja meine Nische, ich biete die an, die Leute kommen deswegen zu mir. Aktivität, Proaktivität betone ich in jeder Behandlung, teilweise mehrfach halt. Ne? Gesünder leben, bessere Einstellung zum Leben, mehr bewegen, vielleicht Sport machen, vielleicht dieses oder jenes vom Essen weglassen oder so. Das schließt sich ja nicht aus. Und ich finde, diese Mensch-zu-Mensch-Interaktion wird auch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz wahrscheinlich nie verschwinden aus der Medizin. Ja, das ist halt einfach, so sind wir evolutionär auch geprägt. Ein Individuum behandelt mit den Händen manuell den anderen, das andere Individuum.
Das macht die Tierwelt auch so. Und
macht die Tierwelt auch so. Die Affen groomen sich, die lausen sich. Da kommt das unter anderem auch her. So Massage ist vielleicht das älteste medizinische Therapeutikum, das es gibt. Vielleicht auch noch Kräuter oder irgendwie sowas. Aber dass ein Mensch, ein Tier den anderen behandelt, so das andere behandelt, das ist ursprünglich so. Und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz großes Ding. Und wir hatten ja auch schon mal angesprochen, dass auch Operationen, also zum Beispiel Meniskuschirurgie, auch auf Placebo-Niveau operiert. Ja, also auch da ist es ein Individuum, hochspezialisiert, kommt mit einer hochwirksamen, einschneidenden Maßnahme und zack, es geht besser. Aber egal, ob ich es spezifisch mache oder ob ich es unspezifisch mache. Und ja, das einerseits stellt das alles in Frage, andererseits zeigt das definitiv für mich auch, dass diese Art der Zuwendung des, sei es jetzt chirurgisch oder osteopathisch oder chiropraktisch oder physiotherapeutisch, dass das nicht wegzudiskutieren ist und dass das ein ganz elementares Ding der Heilung ist oder der, der Behandlung von Individuen. Ja.
Genau. Zurück zu diesem Deckplatteneinbruch. Ich glaube, wenn ich mich da nicht draufgesetzt hätte, also ich weiß jetzt noch nicht genau, ob es der Schlüssel war, aber ich gehe davon aus, dass das schon zur Besserung beiträgt, das hätte er jetzt selber durch Sport und Bewegung wahrscheinlich nicht hinbekommen. Es sei denn, er hätte sich jetzt irgendwie durch Zufall schwere Gewichte auf den Nacken gelegt, die ihn auch komprimiert hätten und er hätte da zufällig den Schlüssel zugefunden, dass er sich selbst befreit. Und gestern hatte ich auch noch eine Yoga-Lehrerin in Behandlung, die total beweglich war. Die konntest du in alle Himmelsrichtungen verknoten und bewegen und es war alles easy. Aber die hatte im Bauchraum einige Festigkeiten, ich würde es als Adhäsionen bezeichnen. Und die hat sie trotz ihrer beruflichen Bewegung den ganzen Tag, 8 Stunden lang Yoga machen, hat sie die nicht gelöst bekommen und hatte dadurch Probleme und Beschwerden. Und da bin ich felsenfest von überzeugt, dass das adäquate Eingreifen therapeutisch manual von außen den Schlüssel gebracht hat. Danach wieder weiter bewegen, um Nachhaltigkeit reinzubringen. Ich bin super dabei und super Fan. Und es ist nicht so, dass wir mit unseren Händen jedem helfen können. Es gibt die Leute, die brauchen nur die Bewegung und da musst du dann eigentlich auch sagen, nee, ich kann eigentlich nichts für dich tun, du musst jetzt hier in die Sportrichtung gehen, aber abermals das über alle drüber zu stülpen und zu sagen, auf keinen Fall manuelle Therapie oder auf keinen Fall diese oder jede Intervention zu machen, finde ich immer schwer, immer schwer.
Schwierig, ja.
Immer in die Einzelfälle gucken, ja.
Ja, ganz genau. Ich hatte auch diese Woche so einen Einzelfall, Frau mit Bandscheibenvorfall und nicht nur so ein bisschen Bandscheibenvorfall, sondern ein sogenannter Sequester, dass das der äußere Ring der Bandscheibe quasi gerissen ist und das Material innerhalb der Bandscheibe, dieser gallertartige Kern, richtig rausgequollen ist und in den Wirbelknall reingedrückt hat und passende Symptomatik dazu, in dem also starken Ischias-Schmerz und auch im Unterschenkel. Wurde einmal vom Kollegen von mir in Hamburg behandelt. Da sie aber hier aus meiner Ecke kommt, hatte sie sich dann bei mir weiter behandeln lassen. Der Kollege hatte hauptsächlich so da, wo schmerzhaft ist, behandelt. Und ich hatte dann mal so geguckt, weil sie mir von ihrem Knacken in der Hüfte berichtet hat. Und das kennen wahrscheinlich viele Hörer von uns auch. Ich selber habe es auch, wenn ich zum Beispiel auf dem Rücken liege, ich beuge mein Bein ein und strecke mein Bein wieder aus, dann knackt es in der Hüfte. Was dann meistens knackt, ist die Hüftbeugersehne, die da über so einen Knochen oder über einen Schleimbeutel rüber fluppt. Es können auch andere Sachen sein, aber in diesem Falle war es das definitiv. Deswegen habe ich mir auch nochmal den guten alten Iliopsoas angeguckt. Und der Psoas ist ja auch so ein Zankapfel. Wir haben ja eine ganze Folge dem mal gewidmet.
Zankapfel. Schön.
Auch gerade Social Media, da wird auch abgehatet über den Psoas, dass das halt so unrelevant ist. Andererseits gibt es dann auch wiederum Leute, die sagen, ja, mach nur diesen Psoas-Release und der Psoas ist das Ding überhaupt und mach diese eine Übung und das Thema ist durch, deine Rückenschmerzen werden für immer passé sein. Individuell habe ich mir das auch angeschaut und die hatte den festen und faserigsten Psoas auf der einen Seite, wo dieses Knacken immer auftrat, den ich in den letzten, ja, bestimmt Monaten oder so gespürt habe. Das war echt ein festes Ding. Und die hat auch viel Taxi gefahren und auch noch Gastronomie und auch noch dieses und jenes, war viel auf den Beinen, aber auch sehr viel gesessen. Und das war echt fest und da bin ich schön beigegangen und das zog ja auch voll in den Rücken und auch voll ins Bein rein. Und die war nach der Behandlung happy und auch als sie zur nächsten Behandlung kam, sagte sie, ja, ich glaube, dieses Ding da, wo sie im Bauchraum waren, was war das nochmal? Das war der Schlüssel oder das war einer der Schlüssel, weil es halt relativ zügig zu einer Reduktion dieser ausstrahlenden Schmerzen kam und sich dann auch am Ende gar nicht mehr im Rücken, also nach der zweiten Behandlung gar nicht mehr im Rücken war, sondern halt auch nur noch so ein bisschen im Schienbein und im Fuß. So, die hatte schon auch noch Bewegungseinschränkungen nach vorne, so, also beim nach vorne beugen, aber der Schmerz aus dem Rücken war quasi nicht mehr existent. Und ja, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich nur hintenrum irgendwie was gemacht oder sowas und hätten mir gesagt, okay, Sequester muss operiert werden oder könnte operiert werden. Das war definitiv auch im Gespräch. Ja? Und dann wären wir bei der nächsten Placebo-Behandlung, der Placebo-Bandscheiben-OP so ungefähr. Und das wissen wir alles, bringt ganz andere Risiken mit sich als unsere Kneterei und hat eben auch ganz andere Einschränkungen hinterher.
Ja.
Deswegen, ne? Schwieriges Thema, da haben wir uns ja auch mal kontrovers zu geäußert, dass wir auch denken, der Psoas ist überhyped, overhyped. Aber in einigen Fällen müssen wir an das Stück Fleisch ran.
Es gab nach dieser Folge ja eine Hörerin-Rückmeldung von einer Frau, die nicht aus der Medizinbranche war und die war empört, dass wir gesagt haben, der Psoas ist nicht immer die Ursache allen Übels, weil es bei ihr absolut der Schlüssel war und die Welt müsste jetzt wissen, der Psoas ist es bei Hüftschmerzen, wenn man den behandelt, sind die Hüftschmerzen weg. Das ist schon so, das ist wieder so ein bisschen Liebschaum-Rach-Denke sozusagen. Genau. War aber sehr interessant, wie einige Strukturen, einige Therapien einen Hype erfahren und dann auch wieder abflachen und wie stark auch dann Meinungen sein können in die eine oder in die andere Richtung, ist schon sehr, sehr interessant. Also ich sehe das zum Beispiel jetzt mit diesen Massagepistolen. Eine Zeit lang waren die Werbung voll davon. Jeder hat sich so eine private Pistole besorgt. Wir haben auch eine in der Praxis, gebe ich ganz ehrlich zu, aber die fasse ich nicht mehr an. Und ich höre auch von niemandem mehr, dass er sie wirklich regelmäßig nutzt. Manche finden es ganz angenehm, aber der Peak dieser Massagepistolen ist vorbei.
Ja. Definitiv. Und nochmal zu dem Fallbeispiel der Patientin, der über dem Psoas geholfen wurde. Es ist auch mal als Behandler immer gut, sich nochmal auf die Sicht von Patienten zurückzubegeben. Ja, dass man halt irgendwie guckt, okay, ja, die haben eine Odyssee hinter sich, die sind bei Pontius und Pilatus gewesen, hatten Schmerzen, 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 überall nur enttäuscht worden. Und dann kommt irgendeine Dame, irgendein Herr daher und sagt jetzt, bei dir ist es der Psoas und dann ist es auch das Ding so, ne? Die hatten schon zig andere Sachen hinter sich. Placebo-Effekt muss bei anderen Sachen auch schon gewirkt haben und dann war's das. So, und dann bist du enttäuscht von anderen Manövern, dann bist du enttäuscht von Leuten, die sagen, ja, Psoas, weil das halt in deinem Fall, und das ist deine eigene Realität, deine eigene Welt, in der du lebst, wo du mit deinen Schmerzen alleine gelassen wurdest, ist es dann halt einfach die Lösung so. Und dann bist du überzeugt davon. Und das ist auch immer nochmal wichtig zu verstehen. So, wir können Studien, sollten wir auf jeden Fall berücksichtigen. So, aber wir dürfen halt nie den Kontakt zum Individuum verlieren, was halt die rumtreibt und so. Ne? Und dass wir halt eben mit unserem Handeln, unseren Worten und die Leute da auch rausholen können. Da hatte ich auch nochmal wieder mehrere Fälle, meistens junge Männer, die dem Krafttraining frönen. Und wenn die dann dadurch irgendwie Schmerzen entwickelt haben und dann halt irgendwie denken, oh Alter, ich habe hier mein Ding gefunden, ich habe so richtig Bock drauf, ich bin ein richtiger Profi geworden, ich habe echt meinen Körper aufgebaut so und jetzt haben die Angst, das nicht mehr machen zu können. So, das bringt die teilweise in existenzielle Krisen, die rutschen teilweise in die Depression ab so, ne? Gerade einen 21-Jährigen gehabt, der fix und fertig war. Und wenn die halt irgendwie sehen, oh okay, ne, ein bisschen drücken, ein bisschen hier und so und das lässt es mich schon, Schmerz wird besser so und ich kann bald wieder meine Aktivität weitermachen, so, das bringt die so richtig voran. Das ist für die, als wenn wieder die Sonne aufgeht, so ungefähr. Ja. Es hätte auch die eine Schmerzspritze sein können oder es hätte auch irgendwie einmal eine Woche Ibuprofen durchnehmen, hätte auch es bringen können. Ja. So. Vielleicht hätten die auch nur weitermachen müssen mit Deadlifts, so, vielleicht wäre das auch irgendwie nach einem halben Jahr von alleine verschwunden oder so. Aber wir müssen versuchen, diesen individuellen Schlüssel zu finden, wie wir die wieder dahin bringen, dass sie da aktiv werden. Und diese Einzelschicksale, ne, das ist halt immer wieder das Ding. Das dürfen wir nie vergessen, wie wichtig das für jeden einzelnen Menschen sein kann.
Amen.
Amen. Amen.
Alright, klar, wir machen ein kurzes Break und dann geht's gleich weiter. Ich muss noch mal einen Schluck Kaffee haben.
Mach das.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
Kaffeetasse ist wieder voll, weiter geht's. Klaas, es kann durchaus sein, dass es bald heißt, Dennis Jacobs nicht nur bekannt aus Funk, sondern aus Funk und Fernsehen.
Yes.
Und zwar werde ich sehr wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht genau, aber in einer Dokumentation über die Damen-Hockey-Nationalmannschaft mit auftauchen. Und zwar wird eine dreiteilige Dokumentationsserie über den Weg der Hockey-Nationalmannschaft zu Olympia ausgestrahlt. Das Ganze wird jetzt diesen Sonntagabend zum ersten Mal rauskommen. Das heißt, wenn die HörerInnen das hören, ist es schon einmal draußen. Ich gehe davon aus, weil ich ja jetzt erst zum Finale eingestiegen bin, dass ich in den Anfangsfolgen noch nicht zu sehen sein werde, aber vielleicht in der letzten Folge, je nachdem, ob ich reingeschnitten worden bin oder nicht. Die Dokumentation heißt Die Danas, der Hockeytraum von Olympia und wird in der Sportclub-Story im NDR diesen Sonntag um 11:30
sei Dank der NDR. Ah, sorry, sprich erstmal weiter. Ich liebe den NDR. Ich liebe den NDR.
Und,
sag nochmal, ich habe dich jetzt unterbrochen.
Wann, ja, alles gut. Das ist die Sportclub-Story, die im NDR um 11:30 abends ausgestrahlt wird. Wie okay. gedacht, wenn man das jetzt hört, dann ist das schon im Free-TV gelaufen und dann soll es entweder in der NDR oder in der ARD-Mediathek zu finden sein. Und ja, mal gucken.
Ja, ich liebe den NDR und in diesem Falle freue ich mich, dass ich Rundfunkgebühren bezahlen darf. Dass das ja. nicht alles verpulvert wird.
Ja, ja, ja. Das werden wir dann rausfinden. Vielleicht erzähle ich auch nur Quatsch.
Okay, ja. Ja, okay. Aber trotzdem glaube ich, das ist ja bestimmt eine ganz coole Story auch so. Wir, ne? Ja. So Frauenteam oder was auch immer, Sportteam, wir legen los. Wir qualifizieren uns für Olympia, wir fahren nach Indien, erleben da ein Abenteuer. Ja.
Es cool. ist nicht nur dieses Indien-Ding, sondern das ist die Mannschaft ist jetzt schon über mehrere Jahre begleitet worden und auch Europa- und Weltmeisterschaften und so weiter und so fort. Und da gab es viele Höhen und auch viele Tiefen. Und ja, seht selbst, schaut euch das an und dann quatschen wir nochmal drüber.
Sehr schön. Ich hoffe auf eine Verlinkung auf Knochenjob auf unserer Instagram-Seite noch einmal.
Sicher,
zumindest sicher. Die Leute, die sich Social Media geben, dass sie da auch nochmal drauf hingewiesen werden.
Sicher, sicher.
Cool. Sind wir schon soweit, dass wir zur Playlist und zur Kette übergehen?
Von meiner Seite aus schon.
Ja, genau. Machen wir heute eine schöne, kurze, knackige Folge. Ein Song von mir. Ich fröne ja insbesondere gerne so dieser Musik aus den 60ern, aus den 70ern, der Hippie-Zeit. Irgendwie lässt mich das nicht los. Und ich fröne auch immer gerne immer noch den Rap. Bin davon auch nicht losgekommen aus meiner Jugend. Immer gerne auch wieder den französischen Rap. Aus den 60ern, 70ern gibt es den guten Rodriguez. Der hat den Hate Street Dialogue zum Thema Hate Speech. Hate auf Social Media, auf Leute, die eigentlich gar nichts dafür können teilweise. Mhm. Und französisch, auch so an den 90ern orientiert, aber jetzt vor relativ kurzer Zeit erst wieder erschien der Rapper Sake mit Rayon du Soleil, der Sonnenschein, der wieder rauskommt.
Für Fantastik.
Leute, ja, genau, für Leute, die in dem Leben stark geplagt wurden und aus dem Schmerz wieder herauskommen und endlich wieder die Sonne sehen. Und wir hoffen auch bald auf Sonne hier in unseren norddeutschen Gefilden.
Alright, kurze knackige Folge, passt mir ganz gut in Kram, denn ich muss heute noch ins Auto steigen, habe noch eine mega Reise vor mir und zwar werde ich das Wochenende auf einem 60. Geburtstag der Familie im Saarland verbringen, like wer es noch kennt, in dem Örtchen Saarlouis und das wird ein ganz schöner Ritt hin. Hast du eine Verbindung zum Saarland?
Ja, auf jeden Fall.
Hau raus.
Gerade Saarlouis kenne ich recht gut, muss ich sagen.
Okay.
Ja.
Aber
eine der schöneren Städte im Saarland, auf jeden Fall.
Ja,
ja, ja.
Auf jeden Fall wird da auf diesem 60. Geburtstag, das sind auf jeden Fall tanzwütige Menschen, da wird es wahrscheinlich ordentlich gefetzt und gedanced und dazu packe ich auf unsere Playlist den Track, den man schon aus dem Radio kennt, Murder on the Dance Floor, aber dieses Mal in der Triple J-like Version und zwar von der Band Royal Otis. Die Version finde ich besser als das Original. Und auf dem Hinweg werden wir auch familiär nochmal einen kleinen Zwischenstopp einhalten oder machen, um nicht die ganzen 9 Stunden am Stück zu brettern und werden die Nacht und den Abend in Köln verbringen. Und Shoutout an alle Kölner, die sind jetzt noch vom Karneval, hängen die noch wahrscheinlich in den Seilen. Und das ist auf jeden Fall ein Schlag Mensch und Städtchen, die wissen, wie man feiert. Das habe ich jetzt in diversen Kontexten mit vielen Kölnern auch schon erlebt. Und man begebe sich gedanklich mal nach einer halb durchzechten Nacht in die Situation, dass man schon ziemlich im Modus ist und ziemlich Spaß hat und ich stelle mir da so vor, dass man sich dann auf einen Stuhl stellt und die Arme ausweitet und diesen Song zum Besten gibt und zwar ist das von Ann-Mai Kantereit Tommy und dieser Song geht ja um das Köln-Sein und um das wieder zurückkommen nach Köln. Und die Kölner feiern ja ihr Städtchen und ihr Dasein in Köln auch immer sehr in ihrer Musik. Das stimmt, ja. Und ja, ich stelle mir da so vor, dass mehrere Leute auf den Stühlen stehen und das trällern. Sollte das jemand hören und das nachproduzieren und Social Media mäßig uns verlinken, wie er auf einem Stuhl stehend diesen Song mitsingt, dann werde ich persönlich da mit einem kleinen mit einer Getränkestiftung mich nochmal erkenntlich zeigen. Das gelobe ich jetzt hiermit mal raus. Also stellt euch auf die Stühle und dann schauen wir mal, wie wir zusammenkommen. Ja.
Super. Ja, zu Köln habe ich eine ähnliche private Beziehung in meinem Leben gehabt wie nach der Luise ungefähr. Ja, also
ist eigentlich verbrannte Erde hinterlässt in diesen ganzen Städten. Deswegen lebst du jetzt mittlerweile in Stade. In den Großstädten anders, kannst du dich nicht mehr blicken lassen.
Ja, hätte ich vielleicht lieber nicht sagen sollen. Okay. Katy. Wir wollen uns ja mal so ein bisschen von dieser schnöden Ketterei, wie wir sie bisher immer betrieben haben, etwas lösen. Typische Beobachtung, einerseits im FDM, aber auch in anderen Kontexten immer. Leute kommen mit Fußschmerzen, zeigen ja hier, so da, hier der eine Fuß, der rechte Fuß. Und dann untersucht man und als guter, ganzheitlich denkender und therapierender Osteopath schaut man sich natürlich auch gerne die andere Seite an. Wieso kann es sein, wenn ich auf dem einen Fuß meine Probleme merke, aber das ursprüngliche Problem eigentlich im anderen Fuß ist?
Verstanden? Fuß, Fuß. So schnöde finden die Leute das übrigens gar nicht. Also für uns ist es vielleicht ein bisschen schnöder geworden, aber viele Menschen, die gerade mit der Medizin wenig zu tun haben, die finden es immer mega spannend, wie wir Ketten durchsetzen.
Ja, stimmt vielleicht, ja.
Ja, Fuß, Fuß. So, Fuß. Wir gehen mal, wir machen es mal funktionell. Unsere Füße funktionieren dann, wenn wir gehen, und zwar immer abwechselnd. Das heißt, wir haben ein Standbein, wir haben ein Schwungbein. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass im Fuß, da haben wir verschiedene Fußwurzelknochen und verschiedene Mittelfußknochen. Gehen wir mal davon aus, da ist etwas blockiert und fest und rigide. Das heißt, das hat einen Einfluss auf die Abrollphase des Fußes. Wenn wir einen Schritt nach vorne machen, ist der erste Kontakt die Ferse auf dem Boden. Dann gehen wir mit dem Oberkörper hinterher, stehen dann irgendwann gerade auf dem Fuß, wenn wir mit dem Oberkörper über dem Fuß sind. Dann gehen wir mit dem Oberkörper weiter. Der Fuß steht hinten. Der Fuß knickt optimalerweise ein bisschen in die Streckung ab. Und der große Zeh ist das letzte Element des Fußes, das den Boden wieder verlässt. Wenn wir jetzt aber eine Rigidität in diesem Gewölbe und in diesem Mittelfuß haben, ist das Abrollverhalten gestört und wir haben eine Veränderung unseres smoothen Gehablaufs. Und das führen wir jetzt mal ein bisschen extremer weiter. Sagen wir mal, da ist so eine Rigidität, dass der Fuß nicht gut abrollen kann und demnach die Schrittlänge etwas verkürzt ist, weil der Fuß schon etwas früher abgehoben werden muss, weil es sonst nicht gehen würde, dann kann es durchaus mal sein, dass man im Becken etwas kompensieren muss. Warum im Becken? Weil wir dann versuchen, die Seite, wo die Rigidität ist, ein bisschen anzuheben, also wir lupfen quasi, sagen wir mal, der rechte Fuß ist fest, dann heben wir das rechte Becken hoch, damit wir etwas die Rigidität des Fußes kompensieren können und einen einigermaßen harmonischen Gang haben untenrum, auch wenn es dann obenrum manchmal gar nicht so harmonisch aussieht. Jeder Mensch hat es schon mal gesehen, wenn es Leute gibt, die etwas unorthodoxer laufen, dass da viel Hüfteinsatz eine Rolle spielt. Und um das zu gewährleisten, muss die Gegenseite, in diesem Fall die linke Hüftstruktur, die kleinen glutealen Muskeln, also die kleinen Po-Muskeln und der Piriformis und der große Gluteus und so, die müssen sehr viel arbeiten, um die ganze Zeit die rechte Seite anzuheben. Das führt zu einem Trainingseffekt zu einer Verhärtung, zu einer Kräftigung, zu einem Wachstum dieser Seite und strengt diese Seite so an, dass einige andere Strukturen da mitgezogen werden. Und zum Beispiel am großen Gluteus haben wir auslaufend nach unten seitlich ein bindegewebiges Band. Das ist der Tractus iliotibialis. Der sitzt wiederum am Wadenbeinköpfchen an dem Knochen am Unterschenkel. Und der endet...
Tut er das?
Ja, auch.
Ja. Nein. Was? Nein? Der Tractus? Nein. Der geht zu diesem Tuberculum gerdia in der Tibia. Der Bizeps, der geht zum Fibula-Dings.
Checken, reichen wir noch
nicht mal. Nicht wahr? Checken reichen wir noch mal. Okay, aber egal. Ist egal. Bis dahin war es doch ganz okay.
Fasziale, du hast auf jeden Fall eine fasziale Verbindung, mindestens ich bin relativ sicher, aber whatever. Du hast einen Zug da runter zum Sprunggelenk und dann bist du auf der Fußseite der anderen Seite und das Ganze bildet auch so ein bisschen nach Tom Myers die laterale funktionelle Kette ab und die mündet häufig darin, dass du eine Festigkeit oder ein Schmerzverhalten in den äußeren beiden kleinen Zehen haben kannst, also C4, C5 und somit hast du dann eine Kette von A nach B rübergezogen.
Okay, C4, C5, das ist etwas andere, C4, C5.
Habe ich ja. C gesagt? Also
C mit Z.
Achso, genau, ja, genau.
Ja. Nicht, dass die Leute denken, es wird jetzt ganz abstrus.
Ja, ist nur ein bisschen abstrus.
Okay. Ja, hätte ich mir etwas kürzer und knackiger und prägnanter gewünscht.
Ja, so wie das immer ist bei dir.
Ja.
Aber ich bin ja so ein Laber, ja klar. Hast du noch eine Anekdote zu erzählen?
Fällt mir jetzt so auf die Schnelle nichts ein, aber ich weiß noch zu dem Thema, das war in einer der ersten Anatomiestunden, wo es um den Tractus iliotibialis ging, wo nämlich auch jemand gesagt hätte, der würde zum Caput fibulae gehen und ich seitdem eigentlich relativ sicher bin, dass es zum Tuberculum fangerdi geht. Komm.
Ja, stimmt. Es geht
an das
Gerdi-Knöchelchen. Ach, das ist aber unmittelbar Katzo. Das ist am Wadenbeinknöchel. Ja. Hat auf jeden Fall einen Einfluss aufs Wadenbein. Come on.
Ja,
aber ich gebe zu, das war nicht ganz sauber. Ja, alright.
Ja, nämlich durch unsere zahlreichen Hörerrückmeldungen bin ich nochmal wieder darauf aufmerksam gemacht worden, mir bewusst geworden, dass ich dich ab und zu mal einbremsen muss, wenn du hier wieder ein paar so seltsame Sachen rausbringst.
Ja, okay.
Genau, das ist meine journalistische Pflicht, ab und zu mal darauf zu achten, dass das hier nicht völlig aus dem Ruder läuft.
Ja. Gut.
Schön.
Amen.
Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge im Knochenjob-Podcast. Dennis, viel Spaß bei der Feierei. Bei mir steht bald Urlaub an. Ihr werdet trotzdem in der Urlaubszeit mit Folgen versorgt werden. Und ein paar spannende Interviews warten auch auf euch. Vielleicht auch mal mit einem anderen Interviewführenden außer mir.
Au revoir. Thank you.